Zur Betrachtung wollen wir ein Schriftwort lesen aus dem Brief zu den Hebräern, Kapitel 10. Und wir lesen nur etliche Verse, Verse 24 bis 27. Hebräer 10, Verse 24 bis 27. Lasst uns aufeinander achten und uns zur Liebe und zu guten Werken anreizen und unsere Versammlung nicht versäumen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso viel mehr, als ihr seht, dass sich der Tag nähert. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, gibt es kein weiteres Opfer mehr für die Sünden, sondern ein schreckliches Warten auf das Gericht und den Eifer des Feuers, der die Widersacher verzehren wird. Und ich werde den Vers 25 noch aus der Genfer Übersetzung lesen. Vers 25. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Ich möchte heute Morgen mit der Hilfe Gottes über einen Gedanken sprechen, über die Versäumnisse, die vorkommen im Leben. Und zusammen, im Zusammenhang mit dem vorgelesenen schon Schriftwort, wo es der Herr uns so ein Bild zeigt vom Ende, von dem Tag, als Menschen vor ihm stehen würden. Und der Herr uns zeigt, es werde zwei Seiten sein. Und ich habe die Gedanken überschrieben, auf welche Seite stehst du? Der Schreiber des Hebräerbriefes schreibt von Versäumnissen, von Versäumnis, er sagt, dass wir sollen unsere Versammlungen nicht versäumen. Wir sollen die Versammlungen nicht unterlassen. Im Zusammenhang mit dem Vers 26 können wir dann feststellen, dass das nicht einfach so ein Unterlassen ist. Natürlich, man hat Verständnis für Menschen, die krank sind, arbeiten und so weiter. Aber hier sagt er so, denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis empfangen haben, dass nachdem wir schon Erkenntnis empfangen haben, und er sagt, doch noch mutwillig sündigen. Geschwister, er will sagen, dass es gibt solche Unterlassungssünden. Das heißt, dass etwas nicht getan worden ist, was getan werden müsste. Dass es in unserem geistlichen Leben, unserem Gott dienen, Dinge immer wieder geben wird, die wir tun sollten. Aber wir haben es nicht getan. Wir haben es irgendwie gehen lassen, wir haben es unterlassen, wir haben das versäumt. Und wisst ihr, dann oft ist so, man wird danach immer weise und sagt, oh, hätte ich das einen gemacht, hätte ich das da ein oder andere noch machen können, aber es ist vorbei, ja. Man kann es nicht mehr nachholen. Und so hat Jesus auch an dem Gleichnis gesprochen, dass man das nicht mehr nachholen kann. Und ein Versäumnis oder eine Unterlassung kann große Folgen haben. Ein Versäumnis kann Folgen haben für den Menschen, für welchen wir das nicht gemacht haben. Ja? Für den Menschen ist es eine Folge, die wir vielleicht nicht abschätzen können. Aber wie das Wort auch sagt, ein Versäumnis oder ein Unterlassen einer Tat, was wir machen würden können, dass das für uns selbst auch sehr große Folgen hat, die erst dann später zum Erscheinen kommen, dass wir das verstehen. Ja? Aber damit ist es wichtig, dass wir schauen, dass wir nichts unterlassen. Es mögen oft viele Gründe gegen ein Tun sprechen. Ja? Man kann immer finden Gründe dafür und dagegen. Und Geschwister, wie sie auch in unseren Augen erscheinen möge, ja, dass es alles richtig ist. Dass, warum habe ich das jetzt nicht gemacht? Weil sowieso, so und so, ja, ich bin überzeugt, ja. Aber es kann bei Gott anders aussehen. In Gottes Augen kann das anders aussehen. Und Geschwister, in Gottes Augen kann das sehen, versäumt. Versäumt, was heißt es? Nicht so aus Versehen, Geschwister. Muss man auch auseinandernehmen. Ja? Aber versäumt heißt gewusst und nicht getan. Ja? Und so in Gottes Augen kann das als Unterlassung gesehen. Und Geschwister, das Schriftwort sagt, wenn wir mutwillig sündigen. Das heißt, es kann auch eine Unterlassungssünde sein. Was heißt es, mutwillig sündigen? Es heißt, Geschwister, bewusst handeln. Es heißt, ich weiß und ich handle doch. Ich weiß, ich müsste tun, aber ich tue es doch nicht, Geschwister. Das heißt, mutwillig sündigen. Und Gott sieht es als Unterlassung sünden. Wir Menschen, habe ich auch an mir schon oft festgestellt, wir sind geneigt, manche oder viele Dinge in besserem Licht sehen, als sie überhaupt sind. Besonders das, was uns selbst betrifft. Das scheint uns immer wieder vielleicht harmloser, gar nicht so vielleicht schlimm, wie man das beim anderen anschaut. Ja? Und oft tut man dann die Dinge so dann vielleicht erklären, in dem Licht, wie man das haben möchte, wie man das selbst will. Aber ob es bei Gott so ist, das sieht man dann nicht. Oft sagt man dann vielleicht, ja, ich habe daran nicht gedacht, ja. Oder ich habe vergessen und so weiter. Geschwister, aber damit versäumt man etwas. Was mir so wichtig ist, Geschwister, das Leben geht dahin. Wir haben ein gutes Gedicht, glaube ich, letztes Mal gehört. Aus Sekunden werden Stunden und Tagen. Und Geschwister, das ist unser Leben. Es hat keinen Halt, ja. Es wird nur einmal einen Halt geben, einen Halt. Aber bis dahin läuft die Zeit. Und mit dem, dass die Zeit läuft, können Dinge nicht gemacht werden, die gemacht werden sollten. Aber Geschwister, Gott ist dreimal heilig. Das Wort sagt, seine Augen sind wie Feuerflammen. Seine Augen sind wie Feuerflammen, Geschwister. Gott sieht unser Denken, Gott sieht unsere Gesinnung, Gott sieht unsere Neigungen, alles sieht Gott. Und Gott sieht auch, warum wir das eine tun und das andere nicht tun. Im Psalm 14 sagt der Psalmist einen Gedanken. Er ist vielleicht nicht ganz so passend, aber er zeigt uns, dass der Psalmist sagt, wie doch Gott alles sieht. Psalm 14, Vers 2. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschen herab, um zu sehen, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Geschwister, wie ein schöner Ausdruck, ja? Er sagt, der Herr schaut vom Himmel herab. Ja, das kann man so sich bildlich ein bisschen vorstellen. Und schaut auf die Menschen, ob jemand klug sei. Geschwister, Gott hat einem Menschen dazu auch die Vernunft, der Verstand, das Unterscheidungsvermögen geschenkt und vieles andere, damit der Mensch sogar klug sein könnte. In welchen Dingen klug? Es gibt viele kluge Menschen, aber in den wichtigen sind sie nicht klug. Aber er schaut, ob der Mensch klug sei und nach Gott fragt. Und Geschwister, so schaut Gott auch auf uns, die wir seine Kinder sind, die wir Kinder Gottes sind. Schaut er doch, ob wir klug genug handeln. Ich weiß, dass wir nach Gott fragen, ja. Aber Geschwister, ob wir in unserem geistlichen Leben klug sind und alles tun, was er uns sagen will. Gott sagt auch, dass sein Wort auch die Menschen richtet, auch in Hebräer ein bekanntes Wort, Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort ist Gottes ist lebendig, kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, dass er Seele und Geist scheidet, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und der Gesinnungen der Herzen. Wisst ihr, Gott redet durch sein Wort. Und das Wort richtet ja uns. Und wenn wir das Wort zu Herzen nehmen, wenn wir das Wort so nehmen, wie es gegeben ist, Geschwister, da wird immer wieder sein Wort auch zu uns reden, zu unserem Gewissen reden, unser Gewissen erwecken. Und er sagt, er dringt durch und scheidet Seele und Geist. Und er ist der Richter Gedanken und Gesinnung. Geschwister, es liegt viel an unserer Gesinnung, unseres Herzens und liegt viel an dem, wie wir unser geistliches Leben führen und was wir damit in unserem geistlichen Leben erreichen möchten. Ich glaube, Geschwister, dass die Ewigkeit wird für viele, viele Menschen eine Art der Offenbarung werden. Solange man lebt, hat man eine Meinung auch um sich selbst. Das ist doch so, ja? Wir haben über uns, über unser Leben, besonders jetzt über unser geistiges Leben, auch über natürliches Leben, eine Meinung über uns. Wir haben eine Vorstellung über uns, ob wir gut sind oder schlecht, ob wir angenehm sind oder nicht angenehm. Das fühlen wir, das spüren wir doch, Geschwister. Aber wichtig ist, Geschwister, was Gott von uns denkt. Und ich glaube, für viele Menschen wird in der Ewigkeit eine Offenbarung sein, wie wir gelesen haben, der Bruder hat uns gelesen, dass das Schriftwort, wie Jesus sagte, es werden zwei Gruppen sein. Ja? Und da jetzt vor Gott, vor dem Gottesthron, wurden sie offenbart, vor alle. Und Gott, jemand sagte so, Gott sieht den Ist-Zustand des Herzens an. Er sieht nicht, was ich jetzt von mir halte. Das ist für ihn nicht so wichtig, weil Gott schaut den Ist-Zustand des Herzens. Wir haben gelesen auch doch schon, wie Samuel gekommen ist zum ersten König für Israel salben. Ja? Und Gott sah den Ist-Zustand des Herzens. Gott sah die Realität, in welcher Davids Brüder gestanden, die Söhne Isai gewesen sind. Ja? Und er sah, wie sie in Wirklichkeit waren und aus ihnen allen konnte er nur einen auswählen. Und darum Gott schaut und Gott weiß, wie wir sind. Und Gott beurteilt den Menschen oft sehr anders oder ganz anders, als der Mensch überhaupt von sich denkt. Ich glaube, dass Menschen sind allgemein bemüht in ihrem Leben, nur weniger versäumen, ja, ist es so, in unserem natürlichen Leben. Man möchte doch nicht unbedingt etwas versäumen. Manche halten sich vielleicht so im Rahmen und sie leben ganz so, vielleicht ruhig und so. Aber es gibt Menschen, die möchten überhaupt nichts versäumen. Sie möchten ja alles vom Leben haben. Ich habe meinen in der ersten Firma einen Arbeitskollegen gehabt, ist 2 Jahre älter als ich. Und dann wurde auch gesprochen, naja, wie lang werden wir noch leben? Ja? Die Zeit ja, wird immer kürzer, man rechnet so theoretisch, bis wann man noch leben wird. Und dann hat er gesagt, ja, wisst ihr, solange man noch gesund ist, bleibt noch eins, nur feiern. Feiern und feiern und feiern. Wisst ihr, das war sein, er wollte alles, er wollte in diesem Sinn nichts versäumen. Er wollte nur feiern und feiern. Er sagt, es kommt der Moment, du kannst es gar nicht. Darum muss man das jetzt schon nachholen, was man später nicht kann. Wie arm, ja, wie arm, Geschwister. Er hat auch ein Ziel gehabt, aber wie weit er ist gewesen von der Realität. Und wie werden seine Augen dann aufgehen, wenn er vor Gott stehen wird. Die Versäumung ist einer vielleicht natürlicher Art, können schon bald große Auswirkungen haben auf unser Leben. Ja? Darum passt der Mensch sehr auf, damit er da keinen Fehler macht. Und ich fragte mich, ist ein Versäumnis nur ein Fehler? Oder ist eine Vernachlässigung auch nur als Fehler zu betrachten? Natürlich, es gibt Dinge, die wir dann nicht daran gedacht, nicht gesehen und so. Es gibt Dinge, aber es gibt Dinge, die man sieht doch nicht tut. Der Schreiber des Hebräerbriefes schreibt nur einen. Einen von den möglichen Versäumnissen auf. Und er spricht von der Verlassen der Versammlung, von der Versäumnen der Versammlung. Und ich glaube, er hat sehr großen Wert gelegt auf die Versammlung, auf den Gottesdienst. Darum hat er geschrieben, er sagt, es ist so wie eine Gewohnheit geworden, weil er sagt, dass etliche pflegen das. Sie pflegen das und unsere Versammlung nicht versäumen, wie einiges zu tun pflegen. Wisst ihr, das wurde zu einer Gewohnheit. Ja, mal komme ich nicht. Es können verschiedene Gründe sein. Aber Geschwister, er will sagen, wenn das ein oder kaum ein Grund ist, wenn das etwas ist, was man doch noch könnte auf die Seite legen und kommt zur Versammlung, dann hat man was gewonnen. Mir ging sehr schlecht gestern. Sehr schlecht. Als ich abends hochgegangen bin, um sich vorbereiten, Geschwister, mir war es gar nichts, um sich vorbereiten. Mir war so unwohl. Aber Gott gedankt dann später, Geschwister, dass er doch die Kraft schenkt, die Kraft hilft. Und Geschwister, das Versäumen, es heißt nicht umsonst Versäumen, das heißt, man hat etwas verloren. Man hat das verloren, was man haben hätte können. Wisst ihr, es ist ein bewusstes Handeln. Man hat das vernachlässigt, versäumt, was man hat haben können. Und man hat es nicht bekommen. Man ist nur ärmer geworden. Man hat nur etwas versäumt, was man haben müsste vielleicht. Und im Vers 24 sagt er, lasst uns aufeinander achten und uns zur Liebe und zu guten Werken anreizen. Geschwister, ich habe noch gelesen, in der anderen Übersetzung heißt, und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Wisst ihr, das Besuchen der Versammlung, des Gottesdienstes, ist sehr verbunden mit unserem Verhältnis, einmal mit Gott und unserer Einstellung, Verhältnis zu der Versammlung. Unsere Einstellung, unser Verhältnis zum Gottesdienst. Und er sagt, lasst uns aufeinander achten. Geschwister, es ist eine Wichtigkeit, dass wir aufeinander sehr achten. Geschwister, das Versäumen oder nicht ist verbunden mit dem, wie groß meine Liebe zu den Mitgeschwistern ist. Es ist unbedingt auch verbunden. Es ist verbunden mit dem, wie wichtig mir das ist, dass ich im Gottesdienst bin, in der Versammlung. Geschwister, die Wichtigkeit der Versammlung. Wenn sie bei uns nicht hoch genug ist, Geschwister, dann ist es für uns leicht, die Versammlung auszulassen und wir machen uns nichts draus. Und Geschwister, wenn wir die Versammlung gerne besuchen, wenn wir sie gerne besuchen, wenn wir Sorge tragen, damit wir die Versammlung nicht ohne Grund, ich rede immer ohne Grund, Geschwister, auslassen, dann achten wir einander. Wisst ihr, dann achte meinen Bruder, meine Mitschwester auf dem nächsten Reihe und übernächste und um letzte Reihe. Das sind mir alle lieb ich kann ohne nicht. Ich möchte, dass sie alle da sind, dann achte ich aufeinander. Und Geschwister, es ist ein doch großer Unterschied, ob das Haus voll ist oder das Haus nur ein Drittel gefüllt ist oder nur halb leer. Es ist ein großer Unterschied. Deswegen sagt er, wir sollen doch achten. Und wir sollen einander zur Liebe anreizen. Wir sollen einander ermutigen. Wo sollten wir uns noch ermutigen? Wo sollten wir uns noch zur Liebe anreizen, wenn wir einander nicht sehen? Wenn wir die Versammlung nicht besuchen, wenn wir nicht da sind, Geschwister, darum spricht er von einem mutwilligen Sündigen. Man sündigt und macht sich Gedanken und weiß es gar nicht vielleicht, dass man sündigt. Es heißt, dass wir sind wertvoll füreinander, unsere Seele geht wohl, meine Seele geht wohl, wenn ich hier bin in der Versammlung. Das Versäumen der Versammlung, oder ob das jetzt Gebetsstunde ist oder ob das jetzt ein Gottesdienst am Sonntag ist, kann einen Menschen ärmer werden. Ein Beispiel, Johannes 24. Es ist die Begebenheit, als Jesus gekommen ist. Und die Jünger haben ihn noch nicht gesehen. Und er erscheint bei ihnen. Johannes 20, ja. Vers 19. Am Abend des ersten Tages der Woche. Am Sonntagabend. Als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Geschwister, versetzen wir uns in die Zeit und stellen wir uns das vor. Die Jünger sind bedrückt, sie sind traurig, vielleicht weinten sie und sie haben sich verschlossen, aber was sagt es? Sie waren versammelt. Geschwister, sie konnten nicht allein zu Hause bleiben, irgendwie jeder Einzelne. Sie wollten jetzt zusammen sein. Sie waren versammelt miteinander. Und jetzt tritt Jesus zu ihnen. Geschwister, stellen wir uns vor, was sie erlebt haben. Aber nicht alle. Vers 24. Thomas aber, einer der Zwillinge, der Zwille genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Wir wissen nicht, warum Thomas nicht da gewesen ist. Es ist uns nicht geschrieben, nicht gegeben. Ist vielleicht nicht wichtig jetzt, ja. Aber er war nicht da. Vielleicht war es auch ein Grund. Aber Geschwister, kann es auch einen größeren Grund geben, zum Wegbleiben, wenn man Jesus Christus erlebt? Kann es noch einen größeren Grund, geben, dass höher ist, als mit Jesus Begegnung zu machen, als Jesus zu erleben, mit Jesus zu reden, zu Jesus zu beten, Geschwister? Kann es noch einen Grund geben? Und Geschwister, Thomas, wie reagiert Thomas? Sie erzählen ihm alles, ja, will ich alles nicht lesen. Sie erzählen, sagen, Christus war unter uns und er sagt, das kann ich euch nicht wegnehmen. Wisst ihr, oft wechseln die Menschen das Thema, ja. Oft, wenn sie schuldig sind und man sie anspricht vielleicht, ja, aber sie drehen das Ding dann um. Sie drehen das um und gehen auf ganz anderes. Es spielt jetzt keine Rolle, ob es glaubt er oder nicht, aber wichtig war, Christus ist ihnen erschienen und er war nicht dabei. Er war nicht dabei. Was hat er versäumt, Geschwister? Was hat er versäumt, indem dass er jetzt vielleicht einmal nicht da gewesen ist? Thomas hat viel verpasst. Thomas hat sehr viel verpasst. Thomas sah nicht Christus, als er das erste Mal in ihre Mitte trat. Aber das Versäumen der Versammlung ist das alles, Geschwister, was man versäumen kann. Reicht das Besuchen der Versammlung für die Herrlichkeit? Ich sage, oh Gott, ich bin ein Kind Gottes, ich gehe regelmäßig am Sonntag, ich gehe Mittwoch und dann habe ich alles erfüllt. Ob das ausreichend, ob das die Seligkeit, ob die Herrlichkeit uns so leicht gegeben werden kann. Oft haben Menschen in ihren Vernachlässigungen oder ihr Vernachlässigen des Wortes Gottes gegen Gottes Plan und gegen Gottes Weisung gehandelt. 1. Samuel, Kapitel 13. Vers 13. 1. Samuel 13, Vers 13. Samuel sagte zu Saul, du hast töricht gehandelt und das Gebot des Herrn, deines Gottes, nicht gehalten, das er dir geboten hat. Saul war voreilig. Saul konnte nicht warten. Weil im Vers 9 heißt es, da sagte Saul, bringt mir das Brandopfer und die Dankopfer. Und er opferte. Er sagt so, wo der Samuel ist, weiß ich jetzt nicht, aber bringt mal mir das, ja. Und er greift in das Gebot Gottes ein, was er nicht durfte machen. Sowieso sein Herzenszustand war gar nicht so, dass er noch das Opfer bringen konnte. Und Samuel kommt und sagt, du hast töricht gehandelt, weil du das Gebot des Herrn, deines Gebotes nicht gehalten hast. Geschwister, er hat das Wort, das Gebot unterlassen. Er hat es versäumt. Er hat es unterlassen zu halten und gesagt, naja, einmal macht es nicht, wenn ich so tun. Und Geschwister, aber Gott ist treu seinem Wort. Und Gott handelt gerecht gegen den, wer recht handelt und der, wer ungerecht handelt. Das zweite Schriftwort aus 1. Könige 15. Ich glaube, nein, es müsste 1. Samuel 15 sein, Entschuldigung. Da kam das Wort, Vers 10, 1. Samuel 15, Vers 10, da kam das Wort des Herrn zu Samuel: Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Worte nicht erfüllt. Geschwister, Saul hat eine genaue Weisung von Gott gehabt, was er tun soll, wie er vorgehen soll. Gott hat von ihm erwartet, dass er das tun sollte, was er ihm gezeigt hatte. Er hat durch einen Menschen, durch einen Propheten ihm ganz deutlich gesprochen, gesagt: Saul, du musst das erfüllen. Und Saul hat es nicht getan. Es war ein bewusstes Handeln. Er hat gegen Gottes Gebot gehandelt. Er hat unterlassen das Gebot. Er hat es versäumt zu machen. Ja? Aber Gott sagt, es reut mich. Es reut mich, dass ich ihn zum König erwählt habe. Ich glaube, Geschwister, dass das Gottdienen sehr ernst genommen werden müsste. Dass es etwas ist, was wir in unserem Herzen, in unserem Leben als sehr ernst nehmen müssen. Ich möchte nicht, dass wir den Mut verlieren und die Freude an Gott verlieren. Und das geht es ja gar nicht, Geschwister. Es geht um das, was das Wort sagt, was wir erfüllen sollten, solange wir leben. Und in dem vorgelesenen Schriftwort Matthäus 25 gibt der Herr genaue so wie Erklärung auf die Folgen unseres Lebens, auf die Folgen unseres geistlichen Lebens. Und uns ist gezeigt, wir haben das gehört, zwei unterschiedliche, einerseits völlig unterschiedliche Gruppen. Und es heißt, dass der König, er teilte die auf die linke Seite die Schafe und auf die rechte Seite. Warum hat er sie geteilt? Auf den ersten Blick waren sie gleich. Sie waren auf den ersten Blick gleich, aber sie waren doch völlig unterschiedlich voneinander. Und sie haben alle in ihrem Gott gedient. Das waren die auf der rechten Seite, auf der linken Seite, alle, die auch Gott gedient haben. Sie wollten alle selig werden. Alle glaubten, wie die fünf törichten Jungfrauen, dass sie eingehen werden in die Herrlichkeit, dass ihr persönlicher Gottesdienst für den Himmel ausreichend wird sein. Und doch war Unterschied von der linken Seite zur rechten Seite. Warum war der Unterschied so groß, dass die eine dann in die Herrlichkeit hineingehen durften und die andere verworfen wurden? Was war die Ursache, dass die Rechten durften selig werden und die andere sogar verurteilt wurden? Der Unterschied war, dass die Rechten, sie haben nichts versäumt. Sie haben nichts unterlassen, was Gott von ihnen erwartet hat. Ich glaube, sie hatten ein Leben in Mühe und Arbeit gehabt. Ich glaube, dass sie hatten ein Leben geführt, in dem ihnen vielleicht für sich keine Zeit, persönliche Zeit gewesen ist. Sie haben vielleicht in ihrem natürlichen Leben nicht viel erreicht. Aber Geschwister, sie haben die Seligkeit erworben und Seligkeit erreicht. Warum haben sie die Hungrige und Dürstige und Nackte und die nicht Bekleidete und die Gefangene gesehen? Warum haben sie das gesehen und warum haben die auf der linken Seite das nicht gesehen? Kann man doch die Frage stellen. Wieso? Sie lebten bestimmt in einer Zeit. Gott hat ihnen die gleichen Verhältnisse geschenkt, ja? Und doch eine haben das gesehen und die anderen haben das nicht gesehen. Ich glaube, Geschwister, dass die auf der linken Seite, sie wollten das sehen, weil das ist verbunden mit Opfer. Wisst ihr, das Wirken für Gott, die Arbeit für den Herrn, ist verbunden an erster Stelle mit großem Opfer. Es ist verbunden vielleicht auch mit viel Kraft. Es ist verbunden, dass man keine Zeit für was anderes hat. Ja? Es ist verbunden, Geschwister, auch sogar mit Einsatzarbeit und mit Enttäuschung. Ist auch verbunden. Ich glaube, dass die Schafe, wie in der Bibel steht, auf der rechten Seite, haben die Arbeit nicht von vornherein schon gesagt, es ist nicht nötig, es wird es nichts bringen. Warum müssen wir das? Es hat keinen Sinn. Sondern sie sind gegangen und haben ihre Arbeit getan. Und es ist uns nicht beschrieben, nicht gegeben, was sie erreicht haben, Geschwister. Es ist nicht geschrieben, dass sie haben viele Menschen zu Gott geführt. Es ist nicht geschrieben, Geschwister. Aber wisst ihr, sie haben alles getan, was sie konnten. Darum, Gott ist ja gerecht. Darum sah er sie und er stellt sie auf die rechte Seite. Geschwister, sie haben sich abgemüht vielleicht. Sie haben sich bemüht, alles zu tun, was sie gesehen haben, was Gott ihnen gezeigt auch. Sie sahen die Gefangenen, die Menschen, die gebunden in Sünden sind. Sie sahen die, wo arm und in der Seele arm sind. Sie haben die auch die Kranken gesehen. Sie haben gesehen, die Menschen, welche Seele krank ist. Sie haben das alles gesehen. Wisst ihr, weil Gott öffnet die Augen, Gott zeigt. Wenn wir Gott bitten und sagen, Herr, zeige mir, wo, was ich noch tun soll für dich, er wird uns jedem zeigen und jedem die Tür öffnen. Und die auf der linken Seite, sie sahen das alles nicht. Sie glaubten, dass ihr Gott dienen, das ist doch genug. Das reicht doch aus. Und Geschwister, ich glaube, es ging in ihrem Gottesdienst mehr um sich als um Gott. Und der Herr verurteilt keinen Menschen, ohne dazu den rechten Grund zu haben. Geschwister, jemand sagte so, habe ich einmal gehört, von dem weißen Thron Gottes kommt das gerechteste Urteil, welches je überhaupt gefällt werden kann. Gott ist gerecht. Es heißt, dass er sitzt auf dem weißen Thron. Es deutet auf das, dass Gott gerecht ist, und von ihm kommt Gerechtigkeit und er wird nie einen Menschen verurteilen, der das nicht verdient hat. Und die auf der rechten Seite, Geschwister, sie sündigten nicht. Indem, dass sie ihre Arbeit getan haben in ihrem geistigen Leben, sündigten sie nicht. Ich möchte uns fragen, Geschwister, auf welcher Seite schätzen wir uns ein? Wisst ihr, die Frage müssen wir uns heute stellen. Wir müssen heute wissen, auf welcher Seite würde ich stehen. Wenn ich das noch nicht weiß und will erst wissen, wenn ich dort stehen würde, wo der Herr teilen wird, ist es viel zu spät. Es wird viel zu spät sein. Auf welcher Seite stehen wir? Auf welcher Seite stehst du? Es kann alles zu spät werden. Wisst ihr, der Mensch ist jung. Und oft merke ich so, dass der Mensch ist jung und er kann sich immer nicht so festlegen. Er will Gott dienen, aber wie er Gott dienen will. Geschwister, der Mensch wird älter, die Zeit läuft. Und wenn der Mensch noch in den späteren Jahren immer noch nicht weiß, irgendwo in der Luft hängt, Geschwister, was will er sagen, wenn er vor Gott steht? Wo wird der Gott diesen Menschen hinstellen dann? Wenn die Zeit kommt, dass wir anfangen kämpfen mit unseren Altersgebrechen, mit unseren Kraftlosigkeit, dass wir nicht mehr können, dann ist es schon zu spät, Geschwister. Dann haben wir etwas versäumt. Ich möchte noch ein Versäumen anführen. Wir haben Bibelstunden, Geschwister, und wir haben jeden Monat beten wir, an einem bestimmten Tag beten wir. Wir haben unsere Gebetsanliegen. Aber Geschwister, oft schon dachte ich, wenigstens an diesem Abend sollten wir vielleicht mehr beten. wenigstens an diesem Abend. Geschwister, warum tun wir das nicht immer? Warum sind wir dann müde? Warum können wir nicht, Geschwister? Wisst ihr, Geschwister, was mir vom Herzen liegt? An diesem Tag werden wir besonders für Menschen, die verloren gehen. Wir haben alle Kinder. Wir haben Enkelkinder. Wir haben Kinder, die heranwachsen. Geschwister, unsere Kinder werden verloren gehen, wenn wir etwas versäumen. Gott wird ihnen einmal offenbar machen, wie viel ich für sie gebete. Das glaube ich. Weil Gott ist gerecht. Gott wird den Menschen vor Tatsache stellen. Und ich glaube, jeder Mensch, der heute ohne Gott lebt, jeder Gottesleugner, es wird einmal ihm sehr leid tun, von Herzen leid tun, dass er Gott verleugnet hat und ihm nicht gefolgt sind. Aber es wird für ihn zu spät sein. Aber ich glaube, dass Gott ist so gerecht und wir sagen, weißt du, sogar deine Eltern, die Gemeinde, sie haben alle für dich gebetet. Und du lässt es doch nicht bewegen. Du wolltest nicht. Und es ist, unsere Kinder, die wachsen heran, jetzt wie unsere Kinder, Geschwister. Ist es nicht ein großes Anliegen fürs Gebet? Oder glauben wir, dass es irgendwie schon gehen wird? Geschwister, das wird nichts. Glaubt mir. Irgendwie wird der Mensch nicht selig. Irgendwie, auf irgendwie so eine Art, kann man die Seligkeit nicht erlangen. Und wie groß wird meine Enttäuschung sein, wenn mein Kind mich vor Gott verklagen wird? Ich möchte nun die Eltern ansprechen mit den Kindern. Schaut, was ihr euren Kindern für das Leben mitgebt. Schaut, was ihr euren Kindern für das Leben mitgebt. Mit was beschäftigen sich eure Kinder? Kennt ihr ihre Neigungen, das Herz? Kennt ihr Verlangen, ihre Wünsche? Als Eltern weiß man dann meistens, ja. Aber Herr, aber Geschwister, kämpfen wir dagegen oder versäumen da was? Oder unterlassen wir das? Oder gefällt es uns auch ein bisschen, ja? Dass wir das unterlassen und lassen die Kinder tun. Indem man das lässt, dann unterstützt man die Geschwister und dann hat man die Pflicht an den Kindern versäumt. Und viele kleine Versäumnisse, Unterlassungen, sie würden dazu führen, dass Seelen verloren gehen. Sie können dazu führen, Geschwister, dass ich versäume, dass ich verloren gehe. Und wenn ich da vorne auch stehe, Geschwister, aber ich unterlasse etwas, ich gehe nicht nach. Wenn ich vor Gott gar nicht frage, was soll ich für dich tun, dann ist es auch umsonst. Und auf welcher Seite möchtest du stehen? Möchtest du mit Christus auf der Seite stehen, wo Jesus Christus steht? Ich glaube, das wollen wir alle. Ich glaube, wir wollen alle dort stehen, wo Jesus Christus steht. Weil er sagte, er wird trennen. Er trennt die voneinander. Das heißt so, Matthäus 25, 31. Wenn aber der Menschensohn, also Jesus Christus, in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen und wird vor ihm werden, und vor ihm werden alle Völker versammelt werden und er wird sie voneinander trennen, wie ein Hirte die Schafe trennt, Geschwister. Und darum wünsche mir von Herzen, Geschwister, dass wir nicht das versäumen, was wir tun müssten. Dass wir vor Gott stehen können und sagen, Herr, ich habe alles getan. Der Herr helfe uns allen. Amen.